Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Die Welt wendet sich ab von Russland. Nicht nur die Vereinten Nationen, die den Krieg heute in einer Resolution verurteilt haben, nicht nur die Wirtschaft, der Sport, auch die Kultur. Ausstellungen werden abgesagt, die Zusammenarbeit mit russischen Institutionen aufgegeben. Im Gespräch hier bei Fazit heute der Galerist Volker Diehl und Marion Ackermann von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. In düsteren Zeiten kann die Flucht ins 23. Jahrhundert vielleicht etwas Entlastung bringen. Am Schauspielhaus Düsseldorf wurde am Abend Bonn-Parks Weltraumoper Rückkehr zu den Sternen uraufgeführt. Und auch im Kino gibt's Ablenkung. Mehr dazu in unseren Filmen der Woche hier bei Fazit. Andauernde Kämpfe in zahlreichen ukrainischen Städten, vor allem in der Hafenstadt Mariupol, soll es viele Opfer gegeben haben. Und der über 60 Kilometer lange russische Militärkonvoi, der steuert weiter auf Kiew zu. Morgen sollen Delegationen Russlands und der Ukraine zu Gesprächen zusammentreffen, wobei es wenig Erwartungen an diese Verhandlungen gibt. Relativ wenig zu hören ist aus der Ostukraine. Von dort ist die Journalistin Marina Tereschenko geflohen. Und zwar aus Severodonetsk in die etwas weiter westlich gelegene Großstadt Dnipro. Gesine Dornblüt konnte mit ihr sprechen.
Marina Tereschenko meldet sich per Internet. Sie sei jetzt einigermaßen in Sicherheit und möchte erzählen, was sie erlebt hat. Die Welt müsse erfahren, was in der Ukraine passiert. Wir kennen uns von früheren Recherchen. Am vergangenen Donnerstag hat sie Severodonetsk verlassen. Mit ihrem Mann, ihrer Schwester, ihrem Schwager und ihrer Katze.
Wir konnten nur die Katze und einen Koffer mitnehmen. Darin sind meine Papiere, zwei Pullover, Katzenfutter und Speicherkarten. Die ganze Stadt ist aufgebrochen. In Autos, per Mitfahrgelegenheit, in Bussen. Einige haben auf Züge in die Westukraine gewartet. Seit Freitag bin ich in Dnipro. Hier ist es verhältnismäßig ruhig. Manchmal gibt es Luftalarm. Einmal trudelte ein abgeschossenes Flugzeug über die Stadt, aber es gab keine Opfer.
Marina ist 30 Jahre alt und Journalistin. In den letzten Jahren hat sie für das Online-Portal Svayi City gearbeitet, das für und über Binnenvertriebene in der Ukraine berichtet. Sie schrieb über das Leben in den ukrainisch kontrollierten Gebieten im Osten des Landes. Noch Mitte letzter Woche war sie deshalb in Schastja, das heißt Glück. Schastja wurde bereits Anfang letzter Woche angegriffen.
Um 2 Uhr mittags gerieten auch wir dort unter Granatbeschuss. Schon zu dem Zeitpunkt waren etwa 40% der Stadt zerstört. Jetzt sind vielleicht noch 10% bewohnbar. Ich habe das Heizkraftwerk gesehen, eines der größten der Ukraine. 4 Blöcke sind abgebrannt. Es gab an dem Tag schon 20 zivile Opfer in Schastje. Die Besatzer haben sie in ihren Wohnhäusern ermordet. Einer meiner Interviewpartner vom Mittwoch war am Donnerstag tot.
Die russische Propaganda behauptet, keine Wohnhäuser anzugreifen. Noch mehr aber hat Marina Tereschenko die Einstellung einiger Menschen in Schastja schockiert. Die Stadt wurde zu Sowjetzeiten um das Heizkraftwerk herum neu gebaut. Die Arbeiter wurden überwiegend aus Russland angesiedelt.
Diese Leute sind heute im Schnitt 70 Jahre alt. Sie haben alle Verwandte in Russland. Sie hängen mehr an Russland als an der Ukraine. Noch am vergangenen Mittwoch habe ich Äußerungen gehört wie, na, Putin wird uns doch nicht angreifen. Uns nicht. Sie sind ein sehr kleiner Prozentsatz. Aber es gibt sie.
Das hat sie schon in den vergangenen Jahren geärgert, dass es trotz des anhaltenden Krieges Menschen gab, die die russische Aggression kleinredeten.
Ich bin einfach sauer. Ich bin voller Hass. Auch wegen meiner Verwandten in Russland und der meines Mannes in Belarus. Die begreifen es einfach nicht. Die sagen, bei uns in den Nachrichten heißt es, die Zivilbevölkerung wird nicht bombardiert.
Einmal hat sie in den letzten Tagen mit ihren Verwandten in Russland telefoniert.
Ich musste mich zusammenreißen. Es war furchtbar. Meine Verwandten wohnen in Surgut, im hohen Norden Russlands. Die sagten, niemand überfällt euch. Wartet ab, Russland kommt und alles wird gut. Die Verwandten meines Mannes in Belarus, der Mann seiner Schwester ist bei der Armee, haben gesagt, wir machen alles richtig und befreien die Ukraine. Ich weiß nur nicht, von wem sie uns befreien wollen.
Die Propaganda des Kreml verbreitet seit Jahren die Lüge, die Ukraine werde von Faschisten regiert. Gemeint sind damit Demokraten. Viele Menschen in Russland glauben das.
Um diese Leute zu erreichen, müssen Jahre vergehen. Ihnen wurde jahrzehntelang das Hirn gewaschen. Im Internet hat jemand vorgeschlagen, tote und gefangene russische Soldaten nicht nach Russland zu schicken, sondern darauf zu warten, dass ihre Mütter hierher kommen und sie abholen. Damit sie sehen, was hier wirklich passiert. Ich fände das gut. Ich glaube, dass man die Menschen nur erreicht, wenn man ihnen persönlich zeigt, was hier geschieht. Es war auch 2014 so, dass die Leute es nicht glauben wollten, dass Luhansk bombardiert wird. Man sollte für Russen und Belarussen Ausflüge in die zerstörten Städte organisieren.
Marina Tereschenko ist schon zum zweiten Mal geflohen. 2014 hatte sie in Luhansk eine proeuropäische Jugendbewegung organisiert. Als die Besatzer mit Waffen kamen und die Aktivisten von der Straße weg verhafteten, musste sie weg. In diesen Tagen recherchiert und veröffentlicht sie sichere Fluchtwege aus den gefährdeten Städten im Osten. Eigene Pläne hat sie noch nicht.
Ein Koffer und eine Katze sind wenig für ein Leben in Freiheit. Ich bin schon den dritten Tag ratlos. Mir wird langsam klar, dass ich nicht nach Severodonetsk fahren kann, um zumindest die Ausrüstung zu holen, die ich zum Arbeiten brauche. Oder warme Socken. Ich bin ratlos, weil ich bereits vor 8 Jahren bei Null angefangen habe. Und jetzt wieder.
Ihre Redaktion ist in die Westukraine umgezogen. Vielleicht wird sie dorthin gehen.
Marina Tereschenko, eine junge ukrainische Journalistin auf der Flucht. Mit ihr hat Gesine Dornblüt gesprochen. Russland ist international isoliert, zunehmend auch im Bereich Kultur. Museen und Galeristen ändern ihre Ausstellungsprogramme, richten ihren Blick jetzt mehr auf Künstler in der Ukraine, bieten ihre Unterstützung an, auch was den Schutz von bedrohten Kulturgütern und Kunstwerken betrifft. Volker Diehl ist Galerist in Berlin und hat viele Jahrzehnte mit russischen und osteuropäischen Künstlern zusammengearbeitet. In den vergangenen 10 Jahren auch mit Künstlern aus der Ukraine. Jetzt sieht die Welt, auch die eines Galeristen, anders aus. Herr Diehl, guten Abend.
Guten Abend.
Bevor wir über Ihren Job als Kunsthändler sprechen und die Auswirkungen dieses Krieges, vielleicht mal einen Blick in die Ukraine zu den Künstlern, die Sie vertreten. Stehen Sie mit denen aktuell in Kontakt?
Ja, das sind 5 Künstler, alle männlich, deswegen bleiben wir bei Künstler, die ich mal vor ca. 10 Jahren kennengelernt habe. Habe sie dann häufiger besucht in Kiew, habe mich in deren Arbeiten verliebt und es ist dann auch eine wunderbare Freundschaft dadurch entstanden. Und ich habe die mal vor, wann war das, 2015 auf der Kunstmesse in Wien vorgestellt, in einer größeren Gruppenausstellung. Und habe dann hier in Berlin eine Ausstellung ein Jahr später gemacht, 2016. Und habe seitdem eigentlich engen Kontakt und habe auch mit einem der Künstler, der ist so ein bisschen der Vater der Gruppe, weil er etwas älter ist als die anderen, ist jetzt 75 Jahre alt, glaube ich, Tibere Silvashi, haben wir mal ein Buch hier verlegt. Und ja, also seitdem habe ich eigentlich sehr engen Kontakt zu den 5 und auch jetzt im Moment. Eigentlich einer der 5, der Konstantin, ist raus aus der Ukraine, hält sich im Moment in Sofia auf. Die anderen 4 sind mit ihren Familien in Kiew. Und das ist natürlich, ja, irgendwie eine sehr traurige Geschichte, weil die zwischen Wohnung und Keller und Schutzräumen versuchen, in Kiew zu überleben. Ja.
Wissen Sie sonst irgendwas, wie es denen geht, was die machen,
ob
die
kämpfen? Heute habe ich mit Tiberi gesprochen, der war irgendwie in der Apotheke, hat sich seine Medikamente geholt und sonst verschließt er sich in der Wohnung. Aber ja, wenn es Raketenbeschuss gibt, also ich mag es gar nicht ausdenken. Ja. Mhm. Der Badri, der ist eigentlich Georgier, lebt aber schon lange, viele Jahrzehnte in Kiew, ist mit einer befreundeten Familie in seinem Atelier und die haben, er sagt, einen relativ bombensicheren Keller und deswegen ist er nicht in der Wohnung, die sind in das Atelier gezogen und wenn es irgendwie Alarm gibt, dann laufen die runter in den Keller und harren dort, bis es vorbei ist.
Ja, diese Leute versuchen jetzt, wie alle anderen natürlich auch, ihr Land zu verteidigen oder die eigene Haut zu retten.
Ja.
Aber was passiert denn eigentlich mit den Kunstwerken?
Naja, die Kunstwerke sind in den Ateliers. Und wenn diese Gebäude zerstört werden oder die Ateliers abbrennen oder was auch immer, ist auch die Kunst weg. Da gab es keine Möglichkeit, es kam zu überraschend, dass man die auseinander hätte bringen können. Also das ist einfach so. Also ich glaube, das geht wahrscheinlich allen ukrainischen Künstlern so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer die Zeit hatte, seine Sachen zu packen und einen Laster dann Richtung Westen zu schicken. Also von meinen 5 Künstlern nicht. Ich habe hier auf einem Lager eine große Anzahl von Kunstwerken zum Glück und habe auch jetzt gestern mit den 5 besprochen, dass wir am 18. März eine Ausstellung machen, 5 Künstler aus Ukraine und werden dann, die sind natürlich über jede 1.000 Euro oder 500 Euro glücklich, wenn wir Arbeiten verkaufen, unterstütze ich schon mal einmal die 5 Familien damit. Zum anderen werden wir auch einen Teil des Geldes Hilfsorganisationen spenden und das machen wir aber noch publik.
Sie haben, ja, Herr Diehl, ja jahrelang auch mit russischen Künstlern zusammengearbeitet. Ich gehe
immer
mal davon
noch
aus, das machen Sie immer noch.
Ja.
Wie fühlt sich dieser Krieg denn jetzt für Sie an?
Ja, also man muss sagen, grundsätzlich, ich kenne ja sehr viele Leute in Russland, St. Petersburg, in Tomsk, nicht nur in Moskau, auch in Rostow am Don, vielen, vielen Städten, aus vielen, vielen Städten. Das sind natürlich alles irgendwie kunstbezogene Freundschaften. Das sind zum einen Künstler. Ich vertrete 4, 5 russische Künstler, mit denen ich eng zusammenarbeite. Und das sind aber auch Kuratoren, das sind Kunstsammler, also unterschiedlichster Couleur. Und eigentlich alle, da kann man sich für verbürgen, haben nie auch nur annähernd mit Putin sympathisiert, waren immer eigentlich starke und standhafte Putin-Gegner. Dass er das machen würde, was er gerade angezettelt hat, damit hat eigentlich niemand gerechnet. Und das ist für die Russen, mal jetzt von der Problematik logischerweise, dass in Russland kein Krieg ist, aber alles andere bricht auch für die auseinander. Ich habe also ständig russische Freunde weinend am Telefon, die sich zum einen schämen, dass sie Russen sind, zum anderen einfach auch dabei sind, alles zu verlieren, ne? Eine andere Freundin von mir, mit der habe ich gerade telefoniert, vor 10 Minuten noch, hat einen ukrainischen Pass und einen russischen Pass, kommt aus Odessa, war eine sehr erfolgreiche junge Geschäftsfrau, die in Moskau lebt. Und die hatte gerade im Dezember, hat sie ihren Traum sich erfüllt, eine kleine Wohnung gekauft. Man muss ja immer mal so persönliche Geschichten erzählen, damit einem klar wird, was da eigentlich gerade da draußen passiert. Und war letzte Woche noch essen mit ihr in Moskau und die ist im Prinzip auch geflüchtet als Ukrainin aus Moskau, weil ein neues Gesetz verabschiedet wurde, wenn man jemanden in der Ukraine unterstützt, dann ist das Sabotage im Sinn sozusagen und man bekommt 20 Jahre Gefängnis. Sie hat aber noch Familie in Odessa, denen kann sie kein Geld schicken, die müsste komplett den Kontakt abbrechen. Und es wird gehetzt gegen Ukrainer, die in Moskau leben und in Russland leben. Und die ist heute ausgereist, ist in Düsseldorf und muss sich jetzt auch neu sortieren. Als mit Flüchtlingsstatus, weiß sie noch nicht, wo sie bleibt, kommt vielleicht nach Berlin. Aber auch eine natürlich totale Katastrophe.
Ja. Ne? Herr Diehl, Künstler von Ihnen waren ja auch in dieser Ausstellung The Cool and the Cold vertreten, die bis Anfang Januar im Gropiusbau zu sehen war. Ja. Es ging da um Malerei im Kalten Krieg,
ja,
auch Malerei aus der UdSSR. Was glauben Sie denn, wie dieser Krieg jetzt unseren Blick verändern wird? Also wäre so eine Ausstellung jetzt total leer oder besonders voll, wenn sie noch laufen würde?
Ja, im Moment wäre sie wahrscheinlich leer, denke ich. Das fährt natürlich auf alles ab. Aber ich hoffe trotzdem, ich beobachte das ja in sozialen Medien und ich kriege auch viel zugeschickt, da passieren eine Menge unschöner Dinge. Ja, da werden Russen, die einen russischen Pass haben, einfach in den Topf geworfen mit der Politik Putins, was natürlich so nicht in Ordnung ist. Man sollte immer den Unterschied machen, aber das Differenzieren ist natürlich manchmal schwierig zwischen der Politik eines Landes und den Menschen, die dort leben. Aber da ist im Moment natürlich, kann man da gut von reden. Also da werden jetzt russische Produkte aus den Lebensmittelläden rausgenommen, werden Ausstellungen abgesagt. Das ist, glaube ich, in dieser Zeit jetzt bis auf Weiteres ein Problem. Also wir haben auch eine Ausstellung mit Juri Albert, der auch in dem Gropiusbau ausgestellt hat. Und die wir im März eröffnen wollten, haben wir abgesagt gestern.
Ach, haben Sie auch abgesagt?
Die ist erstmal verschoben, ja.
Warum?
Weil, ja, also es war auch auf seinen Wunsch in erster Linie, weil bei sowas hat der Künstler immer 51%, denke ich. Aber wir haben uns lange besprochen und er möchte einfach auch nicht in die Situation kommen, sich vielleicht den Medien gegenüber oder wie auch immer positionieren zu müssen. Denn wenn er das Wort Krieg in den Mund nimmt und fliegt in 4 Wochen oder in 2 Monaten nach Russland, dann könnte das zu größeren Schwierigkeiten führen, ne?
Der Galerist Volker Diehl über seine Zusammenarbeit mit russischen und ukrainischen Künstlern. Abgesagt also die Ausstellung mit Juri Albert und am 18. März wird dafür eine Ausstellung mit ukrainischen Künstlern eröffnet. Die Kultur, die galt ja immer als Brückenbauer. Aber wie wir jetzt sehen, kann Brückenbau in die eine Richtung eben auch bedeuten, die Brücke in die andere Richtung einzureißen. Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, hat eine Stellungnahme zu den Ereignissen in der Ukraine veröffentlicht. Und auch mit ihr habe ich vor dieser Fazitsendung gesprochen. Guten Abend, Frau Ackermann.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Was hören Sie denn von Ihren Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine?
Ja, es ist gar nicht so einfach gewesen, hier Kontakt aufzunehmen. Wir haben das am Wochenende begonnen und wir haben gefragt zunächst, was wir tun können. Und was wir als Rückmeldung bekommen haben, es wäre wichtig, so eine Art Koordinationsstelle zu schaffen im musealen Bereich, wo wir so eine Art Anlaufpunkt bilden können, damit sie sich auch untereinander nochmal abstimmen und vernetzen können. Und da sind wir gerade dabei, so vorerst so eine Art digitales Hub zu errichten, um dort Dinge möglich zu machen.
Und wofür wäre dieser Austausch dann wichtig?
Die Schwierigkeit ist ja in Krieg immer auch die Frage der Informationsflüsse. Wie sicher sind Informationen? Was weiß jemand in der Ostukraine, was dort passiert? Wie können die Kontakte gehalten werden zur Westukraine? Und teilweise kann das praktisch auch durch den Umweg über uns mit unterstützt werden. Wir haben ja auch Kontakte zum ICOM und UNESCO und Blue Shield und anderen Institutionen, die ja auch darauf spezialisiert sind, auch Kulturobjekte zu bewahren und zu retten. Und wir können da einfach mithelfen, ja.
Mit welchen Institutionen, Frau Ackermann, pflegen denn die staatlichen Kunstsammlungen Dresden Beziehungen?
Also Sie meinen innerhalb der Ukraine?
Ja.
Ja, also wir haben in den letzten Jahren, muss man sagen, vor allem im Zusammenhang mit der gemeinsamen Geschichte des Zweiten Weltkrieges Kontakt gehabt, weil es ja die ganze Zeit über auch darum ging, dass nach dem Krieg sehr viele Werke in die Ukraine verbracht worden sind. Es sind übrigens auch noch sehr viele Werke dort. Und dann es aber zu dieser ganz wichtigen Rückgabe kam, da gab es eine Ausstellung im Kupferstichkabinett zum Beispiel dazu, wo das Jubiläum, das ist schon ein bisschen her, es war 2008, wo 50 Jahre Rückgabe gefeiert wurden. Das war zum Beispiel mit dem Nationalen Kunstmuseum der Ukraine in Kiew. Das ist ein Museum, zu dem die meisten Kontakte bestehen. Ansonsten geht es eher so über persönliche Beziehungen, also nicht unbedingt so institutionell.
Wahrscheinlich sind diese Verbindungen, man merkt es ja schon, Sie haben jetzt ein Museum genannt, ne? Die sind nicht so eng wie die zu russischen Museen.
Ja, das stimmt. Und ich muss einerseits selbstkritisch sagen, dass wir, glaube ich, die Ukraine noch viel zu wenig in den Blick genommen haben und Kontakte gepflegt haben. Auf der anderen Seite ist es ja zum Teil auch für uns aus unserer Perspektive nicht immer so streng unterschieden worden zwischen russischer und ukrainischer Kunstgeschichte. Also Malevich und Kandinsky sind beide in der Ukraine nach heutigen Vorstellungen geboren, Odessa und Kiew. Wenn man in unsere Datenbank guckt, sind die meisten Künstler unter russisch oder sowjetisch verzeichnet, ganz weniger als ukrainisch. Das könnte man aber so oder so bewerten. Mhm. Wir haben seit der Zeit der Romantik intensivste gewachsene Verbindungen, gerade zu den großen Museen in Russland. Caspar David Friedrich, natürlich zur Ermitage St. Petersburg. Wir haben mit dem Puschkin-Museum verbindet uns auch die Rückgabegeschichte, ja, so sehr. Aber nicht nur. Wir haben mit dem Kreml-Museum immer schon Kontakt mit dem Grünen Gewölbe. Und auch die Garage, also ein privates Museum, ist ein ganz wichtiger Partner für uns in Bezug auf zeitgenössische Kunst und auch für das Archiv der Avantgarden. Also wir haben eigentlich einen täglichen, wöchentlichen Kontakt intensiv, aber erst eigentlich seit 5 Jahren ist er wieder neu aufgelebt worden. Ich habe auch ganz viel selber dazu beigetragen.
Und jetzt ist vorbei.
Nein, das würde ich so hart nicht sagen. Ich habe auch versucht, unsere Haltung ja so zu formulieren, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt einfach auf der staatlichen Ebene, institutionellen Ebene, eine Unterbrechung vornehmen. Und das haben ja unsere Partner dort auch gemacht. Die haben ja die Museen teilweise auch geschlossen jetzt, auch aus Protest sofort. Ja. Und haben ja auch zum Beispiel Garage ein sehr mutiges Statement verbreitet. Aber auf der menschlichen, persönlichen Ebene werden wir natürlich nicht Brücken abbrechen. Es gibt auch viele Mitarbeitende hier, die sowohl aus Russland wie aus der Ukraine kommen. Und für uns muss immer ein Schreckbild sein, was zwischen USA und Russland passiert ist. Seit mindestens 10 Jahren, wenn nicht 15 Jahren, gibt es ja keinen Leihverkehr mehr zwischen den USA und Russland. Das bedeutet, dass Generationen von Menschen, auch der jüngeren Generation, überhaupt nichts von der Kultur des anderen mehr wissen können. Das kann doch nicht die Perspektive sein.
Jetzt haben wir diesen überfallartigen Krieg und daraus sich ergebend den totalen Abbruch aller Beziehungen auf allen Ebenen, auch der Kunst und Kultur. Aber in Ihrer Stellungnahme, Frau Ackermann, haben Sie ja ausdrücklich geschrieben, dass Kultur auch dort kulturdiplomatische Brücken zu bauen vermag, wo die Politik versagt. Wie würde das denn jetzt aussehen, die Brücke zu Russland?
Also im Moment, sagen wir mal, ist es erstmal eingefroren. Das kann man nicht anders sagen. Aber die Brücke zu Russland für die Zukunft muss sein, dass wir genau diejenigen unterstützen, die ja auch im Widerstand zu den Kriegstreibern im eigenen Land sich befinden. Und das sind zahlreiche. Und wir müssen jetzt Formen finden, die Kontakte zur Zivilgesellschaft nicht abbrechen zu lassen. Wir müssen uns Formate überlegen, wie wir trotzdem die Menschen erreichen können, die im Widerstand sind. Also wir müssen uns jetzt Gedanken machen, wie wir in Verbindung bleiben können. Das ist ganz wichtig.
Und würden Sie sagen, diese Distanzierung, diese öffentliche, ist eine moralische Pflicht oder liegt darin auch eine politische Kraft?
Ja, ich würde sagen beides. Beides. Es ist ja, also die staatliche Ebene, die staatliche hochoffizielle Ebene ist immer auch eine politische Ebene. Und das ist einfach das Gebot der Stunde und hat eine hohe symbolische Kraft und wird übrigens von unseren Kollegen dort auch nicht persönlich genommen. Jeder sagt, es muss so sein, dass wir das einfrieren.
Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, legt die Beziehungen zu russischen Institutionen auf Eis.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Frederik Wirwich.
Bei den russischen Angriffen auf die Ukraine soll auch ein Museum in Iwankiw, rund 80 Kilometer nordwestlich von Kiew, zerstört worden sein. Dies teilte das US-Nationalkomitee des Internationalen Museumsrats mit. Das Museum ist auf Archäologie, Heimatgeschichte und bildende Kunst spezialisiert. Gestern war offenbar die Holocaust-Gedenkstätte Babyn Yar in Kiew getroffen worden. Präsident Selenskyj warf Russland daraufhin vor, auch die ukrainische Kultur und Geschichte ausradieren zu wollen. Derzeit sehen sich vor allem die Museen in und um Kiew und Charkiw in Gefahr. Laut der deutschen UNESCO-Kommission führt die Ukraine ein Verzeichnis von weit über 3000 Denkmälern. Auf der Weltkulturerbeliste stehen 7 Städten, in Kiew die Sophienkathedrale und das Höhlenkloster. Angesichts des russischen Krieges in der Ukraine legt die Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf ihre Zusammenarbeit mit russischen Kulturinstitutionen auf Eis. Die Sächsische Staatsoper Dresden will weiter mit Künstlerinnen und Künstlern aus Russland zusammenarbeiten. Intendant Peter Theiler verurteilte jedoch eine Nichtdistanzierung gegenüber dem Putin-Regime. Dies sei verwerflich, sagte er zum Fall des russischen Dirigenten Valeri Gergiev, der seinen Posten als Chef der Münchner Philharmoniker verloren hat. Vize-Regierungssprecherin Christiane Hoffmann sagte, Kunst und Kultur hätten in diesen Zeiten einen wichtigen Dialogcharakter. Die Zusammenarbeit mit russischen Künstlerinnen und Künstlern bleibe daher wichtig.
Das ist ein Weg der Zusammenarbeit der Zivilgesellschaft, der weitergehen muss bei aller verständlichen Bestreben, jetzt Putin dafür zu bestrafen, dass dieser Einmarsch in der Ukraine und dieser Krieg stattgefunden hat, hat der Kanzler ja immer sehr deutlich gemacht, dass dieser Krieg nicht der Krieg der Russinnen und Russen ist, sondern der Krieg Putins und dass es unser Interesse ist, die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft fortzusetzen in Russland.
Die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann. Der Kölner Kardinal Wölki hat dem Papst angeboten, auf sein Amt zu verzichten. Franziskus werde darüber zu gegebener Zeit entscheiden. Das Kirchenoberhaupt habe angeordnet, dass Wölki seinen Dienst wieder aufnehme. Celina de Kuveland.
Kardinal Wölki war heute aus einer fünfmonatigen Auszeit zurückgekehrt. Der Kölner Erzbischof steht wegen seines Umgangs mit der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle im Erzbistum massiv in der Kritik. In einem Brief bat Wölki heute die Gläubigen im Kölner Erzbistum, ihm noch eine zweite Chance zu geben. Er bat die Kirchenmitglieder auch um Offenheit und plädierte für einen Neuanfang. Auf der Kölner Domplatte gab es am Vormittag eine Protestaktion gegen die Rückkehr des umstrittenen Kardinals. Organisiert wurde sie von der Reformbewegung Maria 2.0.
Das Deutsche Literaturarchiv Marbach erhält den sogenannten Vorlass des Schriftstellers Martin Walser. Neben den Entwürfen und Manuskripten seiner Werke und Übersetzung seien auch 75 Tagebücher erworben worden, die Walser seit 1958 führt, so das Archiv. Hinzu kommen seine Privat- und Arbeitsbibliothek sowie zahlreiche Briefwechsel. Bis 2027 soll das Archiv detailliert erschlossen sein. Dann plant das Literaturarchiv zum 100. Geburtstag Walsers eine große Ausstellung.
Das waren die Kulturnachrichten von Frederik Wirwig. Der Weltraum als Zufluchtsort wäre ja was in diesen Zeiten. Der gefeierte Dramatiker und Regisseur Bon Park entführt die Zuschauer in seiner neuen Produktion genau dorthin. Allerdings scheint das All für Eskapismus nicht so richtig zu taugen, denn da oben werden die ErdbewohnerInnen mit einer neuen Gefahrenlage konfrontiert. Rückkehr zu den Sternen heißt diese Weltraumoper, die heute Abend am Schauspiel Düsseldorf ihre Uraufführung hatte. Die Musik stammt von Ben Rössler, mit dem Bon Park zuvor auch schon zusammengearbeitet hat. Und wir hören hier mal in einen kleinen Ausschnitt rein.
Sternzeit 4332,5. Logbuch des Kapitäns. Soeben wurden wir, die USS Vasson, in ein Gefecht verwickelt. Aus dem Gar nichts schossen sie auf uns. Wir wissen nicht wer. Wir wissen nicht warum, was auch immer es war, warum auch immer, es wollte unsere Zerstörung. Hoffentlich findet es Frieden, auch wenn wir noch leben.
Rückkehr zu den Sternen von Bon Park und Ben Rössler. Für Fazit hat Michael Lages die Uraufführung gesehen. Herr Lages, das ist ja ein richtiges Musical.
Ja, und klingt auch genauso kitschig wie die meisten Musicals. Ich habe genau gemerkt, an welcher Stelle des Stückes diese schöne Melodei zu hören war. Es ist wirklich grauenhaft. Der Text ist kaum anzuhören. Die Musik ist echt kitsch pur. Und da ist John Williams, der gefeierte Sternenkomponist fürs Kino, eindeutig der interessantere und bessere. Frau Schwarz, ich habe wirklich, die Vorstellung ist jetzt bald 3 Stunden zu Ende. Ich weiß bis jetzt nicht, was ich da gesehen habe und was ich Ihnen jetzt irgendwie Elementares erzählen soll. Es ist eine Geschichte, die tatsächlich eine Oper ist. Das kann man ja schon mal akzeptieren. Also es ist eine komponierte Partitur und der Text ist genau wie in Arien, fügt er sich in die komponierte Musik ein, zumindest überwiegend. Aber was das dann alles ist, also sozusagen diese Weltraumgeschichte. Wir befinden uns angeblich im 23. Jahrhundert. Das ist sozusagen eines der letzten Raumschiffe der kollektiv vereinten Menschheit. Und die werden von einem sogenannten Eisplaneten angegriffen, weil auf diesem Raumschiff eine der der Offizierinnen, also die erste Offizierin, die hat offenbar Vorfahren auf diesem Eisplaneten und die Eisplaneteure wollen diese junge Frau zurückhaben, damit sie auf dem Eisplaneten vernünftig sterben kann, wie sich das offenkundig so gehört. Warum wird überhaupt nie erklärt, nur dass es so ist, ist offenbar die Grundvoraussetzung des Dramas, das sich da angeblich abspielt. Ja, und dann fliegen die zu dem Eisplaneten, werden sozusagen per Energie sozusagen an den Planeten rangebeamt, rangezoomt und dann lernen sie die Bewohner vom Eisplaneten kennen.
Und sind die nett?
Die sind zwar ganz finster drauf, die finden immer alles ganz fürchterlich, gibt so Textpassagen oder Gesangspassagen, es ist alles so mies. Also ich zucke da zusammen vor Blödheit, also entweder ich oder das Material. Und auf diesem Eisplaneten, ja, da findet dann die lernen sich kennen, die lernen sich mögen, die letzten Menschen und diese Eismenschen vom Eisplaneten. Aber das nützt alles nichts, die junge Frau muss sterben in einem großen Ritual. Und zum Schluss, im allerletzten Bild, tauchen auch noch Quallenwesen auf, Sextänzerinnen, die so Quallengewabe um den Kopf rum haben und dann an den ausgebreiteten Armen so die Fäden von Quallen, alles sehr, sehr schön anzusehen. Aber eigentlich inhaltlich überhaupt nicht zu ertragen. Ich weiß nicht, wo es hin soll. Ich weiß ehrlich nicht, was uns von Park damit mitteilen will. Es gibt eine kleine Stelle, kurz vor Schluss, da ist der Schlauste von den Offizieren an Bord dieses Raumschiffes. Das ist einer, der weiß genau, wenn er einmal eine falsche Prognose abgeben wird, dann wird er explodieren. Das ist sozusagen die Bond-Park-Variante von Dr. Spock. Hat auch entsprechende Ohren, noch viel größer als Spock. Und die kann er auch so einklappen. Alles ganz zauberhaft anzusehen, aber ohne jeden Sinn und Verstand. Diese eine Figur teilt uns gegen Ende mit, dass er ja auch die Zukunft schon kenne und dass man immer zurückschaue. Sagt auch, was 2092, also in 70 Jahren, so passieren wird. Und beruhigt uns ein bisschen angesichts der aktuellen Krisen. Wird alles nicht so schlimm sein.
Herr Lages,
ja?
Bon Park ist doch so ein gehypter Regisseur. Ne? Irgendwie 3 Milliarden Schwestern gab es, wurde von allen gefeiert. Also haben Sie generell Schwierigkeiten mit seinen Stücken oder sind Sie heute einfach wahnsinnig enttäuscht?
Ich habe Bon Park noch nie gehypt und habe immer Probleme mit seinen, wie ich finde, wahnsinnig oberflächlichen und so mit modernem Schnickschnack aufgerüsteten Stücken. In diesem Fall bewegt er sich wirklich aus jeder, wie soll man sagen, rationellen Zugänglichkeit raus in einen Raum, in dem man nichts rechtfertigen muss. Er kann ja alles machen. Und die Sachlichkeit im Zusammenhang mit dem Text, den er schreibt, die wird nie eingefordert. Begründung oder sowas in der Richtung. Und die Musik macht genau dasselbe. Es ist einfach ein Abend, der da ist, der bunt ist, der bejubelt wird, wo alle begeistert sind in Düsseldorf. Und ich sitze da doch leider drin und sehe, ja, bunt, viele nette Schauspieler, die auch gut singen können. Aber was es soll, keine Ahnung.
Eine vernichtende Kritik von Michael Lages über Bon Parks Rückkehr zu den Sternen. Heute Abend war die Uraufführung am Schauspiel Düsseldorf. Die nächste Vorstellung, falls trotzdem noch jemand rein will, ist am 12. März. Batman läuft morgen in den Kinos an, auf jeden Fall der Blockbuster der Woche. Wer eher auf die Kraft des Wortes setzt, die Verbindung zwischen Musik und Poesie, kommt aber auch auf seine Kosten. Wir fangen mal an mit dem Film Per Lucio, den man auf der Plattform Mubi streamen kann. Ein Dokumentarfilm über den italienischen Sänger Lucio Dalla.
Una corsa epica fu sul cuore verde di Gesù, sul suo costato sporco d'amore, la mille miglia del 47, corsa spacca cuore e dura come non mai, vera crocefissione, esecuzione d'orchestra, un'avventura di pioggia e di paura, autentico massacro. Antica festa, macerie case, una vera tempesta.
Mille Miglia von Lucio Dalla kommt in dem Film natürlich auch vor. Jörg Taschmann, Ich glaube, wir beide haben über den Paolo Conte-Film auch schon geredet vor einigen Monaten, als der in die Kinos kam. Ist ja inzwischen so ein eigenes Filmgenre, der Dokumentarfilm über Künstler. Was erfährt man denn jetzt in diesem Film über Lucio Dalla?
Also dieses Lied, was wir da gerade kurz gehört haben, Mille Miglia, das zeigt das schon ganz deutlich. Das kommt ja auch mal kurz vor 1947, ist ein berühmtes Autorennen in Italien. Und während dieses Lied läuft, zeigt der Regisseur Pietro Marcello dann wirklich Archivaufnahmen aus der damaligen Zeit. Zum Beispiel Ingrid Bergmann, die ihren autoverrückten Ehemann Roberto Rossellini mit ihm mitfieberte. So funktioniert dieser Film und er zeigt eben, wie untypisch Lucio Dalla war. Er stammte aus wirklich ganz einfachen Verhältnissen, aus dem Arbeitermilieu, war so als kleiner Junge eine Art Wunderkind, das singen und tanzen konnte. Als junger Mann versucht er sich am Jazz, kann aber davon nicht leben. Und dann heuert 1966 Tobia Ringa, seinen Manager an. Und dieser Mann, der erzählt uns sozusagen hauptsächlich, wer Lucio Dalla war aus seiner Sicht. Und der Regisseur Pietro Marcello, der hat im vorigen Jahr diesen wunderbaren Spielfilm gemacht, Martin Eden, der im vorigen Jahr in die deutschen Kinos kam, diese ganz andere Jack London Adaption, die in Italien spielt, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und diesmal hat er es so gelöst, dass es einige wenige Weggefährten gibt, eigentlich nur zwei, mit denen er Interviews heute geführt habe. Und ansonsten ist es eben Archivmaterial, auf das er setzt.
Also wahrscheinlich auch mal Aufnahmen von alten Konzerten, ja?
Die sind eben auch dabei, dann das, was ich bereits geschildert habe, wie er eben versucht, Lieder durch Archivaufnahmen, manchmal sind es auch Spielfilme, sozusagen einzubetten in die Zeit, weil das ist eben auch ein Film, der sehr viel über Italien letztendlich erzählt.
Bisschen nostalgisch und wahrscheinlich auch, oder?
Also nostalgisch weiß ich nicht, es ist eine andere Zeit ganz einfach. Es ist ein Film, der von einer anderen Zeit erzählt. Das merkt man vor allen Dingen an der Stadt Bologna, aus der Lucio Dalla kommt, eben ebenso wie der langjährige Texter, der Schriftsteller Roberto Roversi. Und am Beispiel von Bologna, und das zeigt er auch in Bildern, das war mal eine sehr ländliche Stadt, in dem die Bauern aus der Umgebung auch Feste gefeiert haben. Und dann plötzlich kommt eben diese postindustrielle Revolution und Bologna wird etwas ganz anderes. Insofern, man kann das nostalgisch nennen, aber es ist einfach auch eine Zeit.
Sie hören sich ja eigentlich ganz begeistert an von diesem Biopic. Muss man Lucio Dalla kennen und mögen, um diesen Film genießen zu können?
Also ganz ehrlich, ich kannte seinen Namen. Ich hatte mir eingebildet, ich würde ein paar seiner Lieder kennen, als ich den Film im vorigen Jahr auf der Berlinale im Open-Air-Kino gesehen habe. Und ich war wirklich so begeistert. Ich habe mir danach wirklich 3-4 Alben besorgt und habe die wirklich wochenlang gehört. Also man muss ihn nicht kennen. Mhm. Aber wer ihn kennt, hat da bestimmt einen absoluten Mehrwert. Und gerade weil dieser Film so fragmentarisch bleibt, das Privatleben beispielsweise wird völlig ausgeklammert, bleibt man eben auch nach der Sichtung des Films irgendwie neugierig. Und so sieht man ein nachhaltiges Stück Kino, das man nun auf Mubi, einer Streaming-Plattform, sehen kann, weil es wieder mal leider kein deutscher Kinoverleih gewagt hat, dieses Werk auf die große Leinwand zu bringen. Aber das ist eben das Schöne am Kino, dass es auch andere Kunstformen, in dem Fall eben die Musik, feiern kann.
Per Lucio, ein Biopic über den Sänger Lucio Dalla auf der Streaming-Plattform Mubi zu sehen. Und Jörg Taschmann über Cyrano sollten wir auch noch reden. Ein Filmmusical nach dem Cyrano de Bergerac-Stoff. Schon wieder ein Musical, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Hatten wir vor kurzem ja auch mit Annette, mit Adam Driver. Wie hat Ihnen dieser Film gefallen?
Um es ganz ehrlich zu sagen, hat mich nicht überzeugt. Erstens mal tue ich mich schwer, Cyrano de Bergerac als Musical zu sehen. Und es gab ganz viele Sachen, die Joe Wright, der Regisseur, hier gewagt hat. Einmal Peter Dinklage, der spielt den Cyrano. Den kennen wir eben hauptsächlich aus Game of Thrones. Und da muss man natürlich erstmal umdenken. Bei Cyrano de Bergerac fällt einem in erster Linie jedenfalls für mich erstmal Gérard Depardieu ein, in diesem Film von 1992. Und nun der kleinwüchsige Peter Dinklage. Das kann man machen. Das ist nicht abwegig, weil Cyrano ja ein Außenseiter ist. Also das ist nicht das, was mich wirklich gestört hat. Aber es gab viele andere Regieeinfälle. Es spielt dann doch irgendwie in Italien im 18. Jahrhundert. Also es wird irgendwie ein opulenter Film sein, der dann aber auch wieder die moderne Diversity, die in Amerika so modisch geworden ist, feiert. Der Kadett Christian, in den sich eben die Roxanne verliebt. Also die Story ist ja, Cyrano liebt Roxanne, hat aber keine Chance bei ihr und legt dann eben einem Mann den Roxanne und toll findet seine ganze Poesie in den Mund. Und dieser Kadett Christian wird hier von einem Afroamerikaner gespielt. Und ich finde das einfach ahistorisch. Es funktioniert für mich als Zuschauer nicht. Dann finde ich, hätte man noch radikaler sein müssen und das Stück vielleicht in die Neuzeit verlegen können. Aber so gibt es viele Regieeinfälle, die für mich nicht aufgehen.
Immerhin kommt die Musik von The National, beziehungsweise von zwei Mitgliedern der Band. Das kann ja eigentlich nicht so schlecht sein, oder?
Ich bin sogar ein großer Fan von The National und habe die auch mehrere Mal live gesehen. Aber die liebt eigentlich die Band von ihrem Sänger, von Matt Berninger, und auch von den Songtexten. Und hier haben die beiden Musiker Aaron und Bryce Dessner die Musik geschrieben. Und das ist leider auch nur Edelkitsch. Dann hätten sie mal wirklich bei Indie-Rock bleiben sollen. Also ähnlich wie die Sparks das in Annette gemacht haben. Also hier muss ich leider auch passen und sagen, nett gemeinter Versuch, der für mich nicht aufgeht. Und insofern Cyrano, ja, ein paar Ideen, die interessant sind, aber ich war mit dieser Umsetzung sehr unzufrieden und auch sehr unglücklich.
Ein nicht sehr begeisterter Jörg Taschmann über Cyrano, das Filmmusical, das morgen in den Kinos anläuft. Und jetzt kommen wir hier bei Fazit zur Kulturpresseschau von Arno Ozesek.
Die Welt hat die Ukrainer kennengelernt. Jetzt müssen sie nur noch überleben, titelt die Wochenzeitung Die Zeit. Marina Weißband, die mit ihrer Familie 1994 aus der Ukraine nach Deutschland kam, leugnet den Ernst der Lage im Kriegsgebiet mit keinem Buchstaben und feiert trotzdem oder gerade deswegen den Humor der Ukrainer. Weißband beschreibt etwa folgende Szene, die als Video im Internet zirkuliert. Da ist der Mann im Wagen auf einer Ausfahrtsstraße in Kiew, der an einem stehenden russischen Militärkonvoi vorbeifährt. »Sind die Panzer kaputt?«, fragt er die Soldaten freundlich. Sie antworten, kein Benzin mehr. »Soll ich euch abschleppen?«, bietet er an. »Zurück nach Russland?« Gern schildern wir mit der Zeitautorin Weißband auch noch diese Szene. Da ist die Frau, die einen russischen Soldaten anpöbelt, was er in ihrem Land zu suchen habe. Der Soldat will sich auf keine Diskussion einlassen. Sie hält ihm Sonnenblumenkerne hin. »Hier, steckt dir wenigstens die Kerne in die Taschen, damit hier Sonnenblumen wachsen, wenn du fällst.« Und nun ein ganz anderer Tonfall. In der Wochenzeitung Der Freitag erklärt der Historiker Karl Schlögel, warum er noch nicht über ein Ende des Krieges sprechen möchte. »Weil wir jetzt am fünften Tag des Krieges sind, am fünften Tag, und offensichtlich haben die Russen gemerkt, dass eine Unterwerfung der Ukraine in 2 Tagen nicht möglich ist. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass man irgendwann total loslegen wird. Wir haben das in Grozny erlebt. Von dieser Großstadt ist nach den beiden Tschetschenienkriegen nichts mehr übrig geblieben. Das droht in der Ukraine. Städte, die wir kennen, auf deren Flughäfen wir gelandet sind, an deren Universitäten wir gesprochen haben, deren Museen wir gesehen haben, die könnten jetzt zerstört werden. Ich nenne das die syrische Erfahrung, weil die Städte von heute auf morgen weggebombt werden könnten, genauso wie Aleppo weggebombt wurde.« Düstere Worte von Karl Schlögel im Freitag. Ebenfalls stark angefasst vom Krieg der Geiger Gidon Krämer, der in Riga geboren wurde, in Moskau studiert hat und 1982 in den Westen emigriert ist. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung möchte von Krämer wissen, wo er im Augenblick lebt. Antwort Krämer: In Gedanken. Ich sage sonst immer auf der Bühne, weil ich das Gefühl, irgendwo zu Hause zu sein, total verloren habe. Ich lebe auf der Bühne, ich lebe in der Musik. Aber ich bin im Augenblick so verzweifelt, dass ich mir sogar die Frage stelle, ergibt es irgendwie noch Sinn, Musik zu machen? Ich bin ja sonst der Ansicht, dass die Musik die Welt schöner machen kann. Aber wenn sie so hässlich ist wie dieser Tage? Die Süddeutsche Zeitung schildert auf einer Themenseite, wie Putins Aggression die Kulturwelt erschüttert. Im Leitartikel »Russen raus?« diagnostiziert Sonja Zekri, dass Politik und Kultur mittels Bekenntnissen, Ausladungen und Absagen maximale Distanz zu Moskau zelebrieren, was Zekri atemberaubend findet, aber oft auch falsch. Wer russische Musiker, Literaten oder Künstler zu öffentlichen Erklärungen nötigt, die in Russland den Verlust des Arbeitsplatzes oder der Freiheit bedeuten können, nur um den Widersprüchen der eigenen Position zu entkommen, der handelt rücksichtslos. Im Krieg stirbt erst die Wahrheit und dann die Bereitschaft zu differenzieren. Sonst würde man jetzt gerade nicht fast so etwas wie einen kollektiven Rausschmiss erleben, sondern den Versuch, die Verbindung zu jenen Kulturschaffenden und jenen Institutionen aufrechtzuerhalten, die dem reaktionären und imperialen Wertekanon der offiziellen Kultur Moskaus Substanzielles entgegensetzen. Die SZ-Autorin Zekri fügt an, über eines sollte man sich keine Illusionen machen. Für jeden Disney-Film, der in Tomsk oder St. Petersburg nicht anläuft, dürfte bald ein patriotischer Blockbuster aus russischer Produktion in die Kinos kommen. Übrigens, wäre in der Ukraine kein Krieg, hätten wir uns heute auf jeden Fall mit dem FAZ-Artikel »Die Sozialisierung des Geschlechts« befasst. Der erste Satz lautet: Im vergangenen Sommer überraschte die sächsische SPD mit der Forderung nach Mülleimern für menstruierende Männer in Herrentoiletten. Was uns noch zu sagen bleibt, sagen wir mit einer SZ-Überschrift. Das war's jetzt.
Ja, das war die Kulturpresseschau von Arno Olszewski. Und zum Schluss noch dies, falls Sie es noch nicht mitbekommen haben. Der russische Oligarch Roman Abramowitsch will unter dem Druck von Sanktionen den FC Chelsea verkaufen. Macht er jetzt tatsächlich auch, und den Erlös den Opfern des Kriegs in der Ukraine zukommen lassen. Und damit entlasse ich Sie in die Nacht. Das war Fazit. Ich bin Marietta Schwarz. Machen Sie es gut.